Weil die Angreifer ja schon versuchen, nicht nur einen einzelnen File-Server zu verschlüsseln, sondern möglichst so viel Schaden wie möglich anzurichten, um die komplette Infrastruktur zu verschlüsseln. Und je schneller das Unternehmen das detektiert, ist es im besten Fall wird es erkannt und vorher eingedämmt oder es ist teilverschlüsselt und im schlimmsten Fall voll verschlüsselt inklusive des Backups, wenn es nicht ransomware-sicher abgelegt ist. Und das ist leider einer der häufigen Sachen, die wir sehen, dass die Unternehmen denken, dass sie ein ransomware-sicheres Backup haben. Aber das dann doch nicht so ransomware-sicher ist, sprich doch im Netz zugänglich ist oder vielleicht einfach auch defekt, weil es nie ausprobiert wurde, es wieder einzuspielen, weil andere Systemkomponenten noch mit zusammenhängen und nur Teile des Backups wiederhergestellt werden können. Mhm. Oder auch, wenn man eine Tape-Library hat und sich auf der sicheren Seite wägt, die Tapes aber noch drin sind und nicht draußen im Safe gelagert und die komplette Tape-Library beispielsweise verschlüsselt ist. Das sind alles so alltägliche Dinge, die wir in den Incidents sehen, dass vermeintliche ransomware-sichere Backups dann doch nicht so sicher sind.
Highway, dein Wegweiser für Digitalisierung und Sicherheit. Präsentiert von High Solutions.
Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zum Highway, dem Podcast der High Solutions. Wir befassen uns heute ein weiteres Mal mit dem Thema Cyberkrise. Vielleicht nicht so überraschend, ist eins unserer Kernthemen. Wir hoffen natürlich immer, dass es gar nicht zu der Krise kommt. Trotzdem bereiten wir ja auch Organisationen darauf vor. Wir haben auch uns darauf vorbereitet, dass es mal zu einer Krise kommen könnte. Wir haben schon einige Aspekte davon tangiert. Wir wollen heute tatsächlich in diesen Readiness, in den Vorbereitungsaspekt noch ein bisschen stärker einsteigen. Dazu habe ich Christina Spiegel bei mir gegenüber sitzen. Ich freue mich mega, dass du da bist.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich stelle dich kurz vor und danach steigen wir ins Thema ein. Du hast als Background gar nicht von Anfang an im IT-Bereich bist du unterwegs gewesen. Du warst erstmal im medizinischen Bereich, hast vielleicht ganz andere Arten von Krisensituationen auch miterlebt. Hast dann Wirtschaftsinformatik studiert, hast einen Master gemacht im Bereich Security Management und bist jetzt schon eine Weile in der Incident Response unterwegs mit dem Fokus auf Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Und das sieht auch so aus, als wäre es die Richtung, in die du das weitergehst. Also du hast gesagt, Lead Incident Responder ist das, wo du gerade dran arbeitest sozusagen. Und du beschäftigst dich mit den Incidents, wenn sie passieren, aber auch mit der Frage, wie man sich darauf vorbereiten kann. Ich vermute, weil du wahrscheinlich in den Einsätzen auch mitbekommst, was passiert, wenn eine Organisation plötzlich in der Krise ist und sie vorher sich gar keine Gedanken dazu gemacht hat, wie man denn in so einem Fall reagieren würde. Oder vielleicht auch, dass es besser ist, wenn ein bisschen Vorbereitung da ist. Und ich dachte, dass der Fokus für uns ganz spannend sein könnte, wenn wir uns jetzt nicht sozusagen vorstellen, dass es riesige Organisationen sind, vielleicht sogar Organisationen mit Zertifizierungen, also mit zertifizierten Managementsystemen, weil die müssen ja häufig tatsächlich relativ viel Vorbereitung treffen. Und die haben auch entsprechend viel Personal. Aber die Frage der Vorbereitung kann ja auch interessant sein. Was sind konkrete Strategien für vielleicht kleinere und mittlere Unternehmen, für irgendwie kleinere Behörden, für was, also für kleinere Organisationen, die eben nicht mit so viel Manpower, Womanpower, Personpower an so eine Sache herangehen können und für die vielleicht die bau mal ein großes Business Continuity Management System auf, im ersten Moment der zu große Ansatz ist. Deswegen freue ich mich auf irgendwie konkrete Strategien.
Frage 1.
Am Anfang wolltest du uns noch ein bisschen Begriffe erklären. Incident Response Readiness ist das, was wir uns als Thema gewählt haben. Was verbirgt sich denn da jetzt dahinter?
Im Kern ist es die Bereitschaft, bereit für die Krise zu sein. Heutzutage ist es ja auch nicht mehr die Frage, ob, sondern eher wann. Mhm. Und das Gleiche gilt für große als auch für KMUs, eben für kleine mittelständische Unternehmen. Und Prävention ist da einfach immer der bessere Invest. Mhm. Und aber auch mit dem Bewusstsein, dass man selbst mit Prävention eben nicht alles sichern oder retten kann, aber man kann den Schaden größtmöglich minimieren und schneller eindämmen, sodass es eben nicht zu einer großartigen Unterbrechung des Geschäftsbetriebs oder im schlimmsten Fall zu einer Insolvenz kommt. Mhm. Und Incident Response Readiness ist ein Teil des Notfallmanagements eben. Und bei KMU kann man da natürlich noch mal gucken, was macht für die Organisation entsprechend Sinn. Also ein maßgeschneidertes Konzept. Man braucht, wie du sagst, wie für große Organisationen nicht immer ein komplettes BCM, aber zumindest Teile davon, die sich natürlich auch finanziell das Unternehmen leisten kann, entsprechend wirksam sind. Und da wäre ein kleiner Punkt, die Incident Readiness, das heißt die Notfallpläne, Alarmierungs-Eskalationsketten würden da beispielsweise drunter fallen, die mal zu definieren überhaupt, Rollen, Aufgaben und Prozesse, Verantwortlichkeiten, das auch niederzuschreiben, dann eine Business-Impact-Analyse, zumindest eine grobe, die man im Incident brauchen kann. Das machen wir auch immer vor Ort dann im Incident. Das ist natürlich alles Schöne, wenn man das bereit hat. Man weiß, welche Systeme sind betroffen, was sind die kritischen Systeme. Und noch spezifischer natürlich auch, wenn es jetzt wirklich zu einem Krisenfall kommt, kann ich mich in Friedenszeiten in Ruhe mal um Incident Responder kümmern, mir unterschiedliche Angebote machen lassen. Und auch das Paket und das finanzielle Spektrum eben auswählen, was möglich ist. Im akuten Incident habe ich die Zeit nicht. Da muss ich zum einen nehmen, wen ich bekomme, weil Incident Responder sind gefragt. Und es ist dadurch auch wesentlich teurer. Und es geht wertvolle Zeit verloren, die hinten raus natürlich wieder im Betriebsausfall zu sehen ist.
Ja. Das sind ein paar Beispiele. Ich frage zu zweien noch mal kurz nach. Du sagst Alarmierungspläne. Das heißt, es geht darum, wirklich die, also angenommen, die Frage von irgendjemand hat ein Virus auf seinem Computer bis hin zu irgendjemand schaltet, trennt die Infrastruktur vom Netz und irgendjemand trifft sozusagen, also übergeordnete Ebenen werden für Entscheidungen eingebunden, oder? Also wirklich die ganze Kette sozusagen, die
genau.
man betrachten muss.
Die ganze Kette. Es kann auch sein, dass jemand auf einen Phishing-Link klickt oder den verdächtig findet. Wo meldet er den? Mhm. Ist er überhaupt in der Lage? Traut er sich? Was gibt es für eine Fehlerkultur? Da gibt es die Awareness-Schulung beispielsweise. Mhm. Das ist das, was einfach recht häufig in jedem Unternehmen mal vorkommt. Dann die Meld- und Alarmierungsketten. Und wenn es dann tatsächlich wirklich ein Incident ist, wie wird das weiterverfolgt und analysiert?
Ja. Und Business Impact Analyse hast du noch gesagt, das kann man ja auch skalieren zwischen groß und klein. Wenn ihr das im Incident macht, vor Ort, habt ihr wahrscheinlich nicht so viel Zeit, lange große Dokumente auszufüllen.
Nee, da geht es dann wirklich um die allerwichtigsten. Und,
also um die wichtigsten Geschäftsprozesse, Funktionen
genau,
quasi.
Genau, ne? Und jeder Mitarbeiter findet natürlich auch, dass sein Prozess entsprechend wichtig ist. Und das braucht einfach wesentlich mehr Zeit, als wenn man das vorher in Ruhe macht.
Ja, und ich vermute, man kann mehr Informationen berücksichtigen, wenn man es in Ruhe macht.
Ganz genau.
Frage 2.
Ich würde gerne dich zu einer konkreten Strategie fragen, weil ich es manchmal schön finde, einen so ein Takeaway zu haben aus dem Podcast, wo jemand wirklich zu einem Thema nochmal einen neuen Input oder einen neuen Insight mitgenommen haben kann. Für viele ist das wahrscheinlich dann auch kein neuer Insight, aber ich habe was rausgegriffen, was ich aus dem Audit ganz oft kenne. Also wir auditieren, ich führe dann Interviews zum Beispiel zum Thema Backup. Frage ich, ne, gibt es ein Backup? Werden regelmäßig Recovery-Tests durchgeführt? Und dann ist eine Antwort, die ich ganz oft bekomme, naja, also wir haben regelmäßig den Fall, dass wir Dateien wiederherstellen müssen, weil ein Nutzer die gelöscht hat, weil irgendwie was weggekommen ist. Also wir probieren regelmäßig Dateiwiederherstellung aus unseren Snapshots oder so. Wir wissen ja, dass es funktioniert. Warum ist das noch keine Incident Response Readiness im Bereich wieder, also im Bereich Backup oder sowas? Warum ist das noch keine ausreichende Maßnahme?
Weil die Angreifer ja schon versuchen, nicht nur einen einzelnen File-Server zu verschlüsseln, sondern möglichst so viel Schaden wie möglich anzurichten, um die komplette Infrastruktur zu verschlüsseln. Und je schneller das Unternehmen das detektiert, ist es im besten Fall wird es erkannt und vorher eingedämmt oder es ist teilverschlüsselt und im schlimmsten Fall voll verschlüsselt inklusive des Backups, wenn es nicht ransomware-sicher abgelegt ist. Und das ist leider einer der häufigen Sachen, die wir sehen, dass die Unternehmen denken, dass sie ein ransomware-sicheres Backup haben, aber das dann doch nicht so ransomware-sicher ist, sprich doch im Netz zugänglich ist oder vielleicht einfach auch defekt, weil es nie ausprobiert wurde, es wieder einzuspielen, weil andere Systemkomponenten noch mit zusammenhängen und nur Teile des Backups wiederhergestellt werden können. Okay. Oder auch, wenn man eine Tape-Library hat und sich auf der sicheren Seite wägt, die Tapes aber noch drin sind und nicht draußen im Safe gelagert und die komplette Tape-Library beispielsweise verschlüsselt ist. Das sind alles so alltägliche Dinge, die wir in den Incidents sehen, dass vermeintliche ransomware-sichere Backups dann doch nicht so sicher sind.
Mhm. Genau, da habt ihr auch eine ganz spannende, oder was heißt spannende, eine solide Publikation, wo ihr mal zusammengetragen habt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Die werden wir in den Shownotes verlinken. Mhm. Die finde ich immer noch empfehlenswert, um eine erste Orientierung zu bekommen. Stehe ich denn gut da mit dem, was ich habe, oder fehlt vielleicht irgendwas Kritisches?
Genau. Noch ein wichtiger Punkt ist zu den Backups, was wir ja oft sehen, wäre Thema Log-Management. Aber jetzt auch ohne das Log-Management, für uns ist natürlich immer wichtig, im Backup ist das kompromittiert oder nicht. Für uns ist relevant, den initialen Eintrittsvektor beziehungsweise die initiale Eintrittszeit rauszufinden, eben um feststellen zu können, ob das Backup auch kompromittiert ist oder eben virenfrei, sodass wir es verwenden können.
Kannst du eine Einschätzung geben? Also natürlich wird das im Einzelfall unterschiedlich sein und jeder Incident ist anders. Aber kannst du eine Einschätzung geben, ob das eher so eine Sache von der Woche, von einem Monat oder was? Also so was die Zeitrahmen sind, wie lange Angreifer sich in Infrastrukturen bewegen?
Das ist mittlerweile sehr unterschiedlich von Wochen, teilweise auch nur Stunden, je nachdem, wie die Infrastruktur einfach abgesichert ist. Und dann kommt es natürlich darauf an, sprechen wir ab APTs, die ein anderes Ziel haben, länger im System zu bleiben. Und bei den KMUs sehen wir jetzt einfach häufiger das Ziel Lösegeld, also so viel wie möglich zu zerstören, dass sie auf einer guten Basis Lösegeld verlangen können und da so schnell wie möglich versuchen, eine Schwachstelle auszunutzen und die Infrastruktur zu verschlüsseln. Von daher gesehen Stunden, Tage, aber eher Wochen und teilweise auch Monate. Also es kann schon sein, dass sie sich weitaus so 4 bis 6 Wochen vorher in der Umgebung umschauen, bevor sie dann letztendlich verschlüsseln. So von daher gesehen, wären wir schon froh, wenn die Logs mindestens einen Monat aufgehoben werden, besser sogar 3 Monate, im besten Fall 6 Monate. Aber in der Praxis sieht das natürlich anders aus.
Und dann, das heißt nicht nur die Logs, sondern wahrscheinlich auch die Backups. Also wenn ich feststelle, mein Angreifer ist schon 6 Wochen da, dann muss ich natürlich irgendwie Backups haben, die schon länger da sind.
Genau.
Frage 3.
Eine Frage noch, weil wir sind ein Beratungsunternehmen. Wir verkaufen total gerne irgendwelche Maßnahmen, die wir gut finden und die wir können. Trotzdem kann man sich natürlich fragen, also als Organisation wahnsinnig viel Aufwand zu investieren, sich auf einen Fall vorzubereiten, von dem man hofft, dass er nicht eintritt. Wo ist da die Kosten-Nutzen-Abwägung sozusagen? Also genau.
Wie anfangs schon gesagt, es ist heutzutage keine Frage mehr, ob, sondern wann man angegriffen wird. Und man hat auf jeden Fall eine höhere Security Baseline. Also die Sicherheit im Unternehmen wird steigen. Man hat den Benefit, dass Rollenprozesse, Verantwortlichkeiten nochmal neu betrachtet und bestimmt auch verbessert werden. Man kann interne, externe Kommunikation verbessern. Und die meisten Unternehmen arbeiten mit Kundendaten. Das ist natürlich auch eine Sache der Reputation. Also als Kunde möchte ich natürlich auch wissen, dass meine Daten geschützt sind. Das kann ein Unternehmen jetzt durch eine Zertifizierung nachweisen, aber auch doch wirklich auch durch eine sichere Infrastruktur das auch in der Praxis dann ausüben.
Ja. Also gerade den Aspekt, den du gerade genannt hast, finde ich sehr spannend, mit sozusagen, wie sehr sich auch die Kommunikation, die Klarheit der Organisation verbessern kann, dadurch, dass man es wirklich einmal durchspielen muss. Ne, mit dem Blick auf den Vorfall, was haben wir alles da, was müssen wir alles wiederherstellen. Kann, glaube ich, viele Fragen aufwerfen, von denen viel Nutzen entsteht, wenn man sie sich beantworten kann. Ich erinnere mich an einen Kunden, den wir nach einem Cyber-Incident noch betreut haben. Und der meinte, also oder die Ansprechpartnerin dort meinte zu mir, ja, wir sind so froh über alles, was wir nach dem Incident aufgebaut haben. Weil wenn jetzt eine Schwachstelle auftaucht, wenn wir jetzt, also damals kam dann Log4j als Schwachstelle und ich war im Kontakt und dann war es, ja gut, und diesmal wussten wir einfach wirklich überall, wo es installiert ist und diesmal hatten wir einen Überblick und wir konnten es super schnell fixen und wir wussten, wir sind nicht mehr in einem hohen Risiko. Also tatsächlich mühsam in der Vorarbeit, aber hatte den Eindruck, dass zumindest dort auch gut gesehen wurde, dass es irgendwie unmittelbaren Nutzen gebracht hat.
Definitiv, das ist das, was wir aussehen und ein Unternehmen, wenn es angegriffen wird und sich aber geschützt hat, im besten Fall erkennt es, bevor es verschlüsselt wird. Mhm. Und falls es doch schon weitergeht, erkennt man es wesentlich schneller und die Behandlung geht auch schneller. Und das finanzielle Schadensausmaß und auch Reputation oder Thema Datenschutz ist wesentlich geringer.
Ja, danke für den Einblick. Ich freue mich sehr, dass du sozusagen ein paar wirklich konkrete Tipps, ein paar konkrete Überlegungen mitgegeben hast, die unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können. Danke, dass du hier warst. Euch, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, für Interesse verlinken wir auf jeden Fall nochmal die Ransomware-sicheren Backups. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen anderes Material, was wir finden können, was ein paar konkrete Strategien beinhaltet, die man sich einfach auch auf eigene Faust mal angucken kann, um zu schauen, wo sind wir gut aufgestellt für den Fall, dass es zu einer Krise kommt, dass es zu einem Vorfall kommt. Wo können wir vielleicht noch ein paar eigene Schritte gehen in Richtung Verbesserung, vielleicht auch mit gar nicht so viel Aufwand.
Highway, der Wegweiser für Digitalisierung und Sicherheit, präsentiert von High Solutions. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und empfehle unsere Folgen weiter.